Der gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka.
Herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast. Ich grüße dich, liebe Julia. Wo treffe ich dich?
Hallo, herzlich willkommen, lieber Daniel. Ich freue mich sehr, dich nach der langen Sommerpause zu sehen. Du triffst mich in meinem Hotelzimmer in Brescia. Noch kurz vor der Rückreise nehmen wir jetzt von da den Podcast auf.
Und du hast dort einen Kurs gegeben.
Also wie jedes Jahr seit 2 Jahren. Das ist jetzt schon der 3. Kurs. Ich habe schon in der Schweiz bei den Musikfestwochen in Arosa Kurse gegeben. Und jetzt habe ich mich im Brescia verliebt und hoffe, dass noch ganz lange so weitergeht.
Wie setzen sich die Schüler zusammen?
Das ist ganz unterschiedlich. Das ist teils tatsächlich von unserem Haus, teils aus der Hochschule, teils ehemalige, teils ganz neue, die halt einfach irgendwie das auf Facebook gesehen haben oder in der Hochschule habe ich es natürlich auch ausgehängt. So setzen sich die Schüler zusammen.
In Brescia selber gibt es auch eine Hochschule oder wie ist dieser Ort oder wo ist die nächste Hochschule?
Ja, tatsächlich ist dieser Ort, wo das Festival stattfindet, seit einiger Zeit, ich glaube seit 2 Jahren oder so, eine Music University. Also der Leiter Paolo Baglieri, das ist auch, wenn man so will, wirklich die gute Seele. Der hat das tatsächlich geschafft, dieses Institut zu einer Musikuniversität. Das ist natürlich eine ganz kleine, in so einem wunderschönen kleinen Kloster. Also es erinnert sehr an Dinkelsbühl. Aber man kann da richtig studieren. Also auch unterm laufenden Jahr. Nicht nur im Sommer 3 Monate lang Kurse und wunderschöne Konzerte machen und so weiter.
Unser heutiges Thema sind ja Meisterkurse. Welche Erfahrung hast du selber mit Meisterkursen gemacht?
Meinst du ich selber als Sängerin oder ich selber als...
Okay. Das sind ja genau, das sind 2 Sachen. Ne? Du hast es passiv sozusagen, aktiv-passiv erlebt, indem man verarztet wurde und jetzt verarztest du andere.
Ja, sowohl als auch. Also ich muss auch sagen, möchte an dieser Stelle gerne auch dem Passiv-Hören nochmal eine große Lanze brechen. Ich habe wunderbare Kurse auch passiv gehört. Hampson, Quasthoff, da war ich schon so alt, dass ich gar nicht mehr für eine Aktivteilnahme in Frage kam. Aber auch das war sehr, sehr, sehr schön und einfach sehr inspirierend. Und ja, also ich habe total viel gelernt. Ich schaue mir sogar gerne Meisterkurse von Frau Schwarzkopf im Internet an oder von Frau Fassbender auch. Also meine eigenen Erfahrungen sind natürlich wie das Thema an sich sehr ambivalent. Ich habe ganz tolle Meisterkurse gemacht. Zu nennen wäre da in allererster Linie Emma Kirkby. Da bin ich noch nachgerückt in allerletzter Minute. Die hatte nämlich nur 10 aktive Plätze und der Rest, ich glaube, die restlichen 90, die sich da angemeldet hatten, die haben dann zugehört und ich weiß gar nicht, ob irgendjemand krank geworden ist oder man sich verzählt hat. Auf jeden Fall rückte ich noch nach und das war einer der berückendsten und auch lehrreichsten Kurse, die ich je gemacht habe. Dann habe ich einen sehr schönen Liedkurs bei Ruth Cisack gemacht, der auch in einer ganz anderen Hinsicht lehrreich war, als ich es gedacht habe. Wir waren dort alle so 3-24-jährige Sopranistinnen, die lernen wollten, wie man so kopfig und glockig singt von Frau Cisack und die Erfahrung machen mussten, dass jeder seine eigene Stimme hat und dass es eben nicht damit getan ist, den Star zu kopieren. Also das war sozusagen vielleicht für den Moment ein bisschen enttäuschend, aber für die Länge der Zeit eigentlich eine hilfreiche Erfahrung. Wie ist es dir gegangen bei deinen Meisterkursen?
Also ich habe mir die ganzen Leute zusammengeschrieben, bei denen ich Meisterkurse besucht habe. Und 2 muss ich nochmal googeln, weil das waren nicht so nachhaltige Geschichten, aber die waren trotzdem als Persönlichkeiten sehr interessant. Und ich habe so ungefähr 11 Kurse habe ich besucht bei 9 Leuten. Der wichtigste Kurs, den ich besucht habe, der mir am meisten genützt hat, das ist bei Julia Hammeri gewesen, die seinerzeit in Stuttgart unterrichtet hat. Wir waren aber selber in Fulda bei einem Meisterkurs, der irgendwie ganz großartig auch mit einem Festival verbunden war. Deswegen konnten wir mit einem Orchester dann nachher das Endkonzert singen und so. Das ist schon ganz toll. Also das muss ich sagen, das ist dann richtig so upper class. Ne? Das hat ja nicht jedes Festival. Natürlich gibt es immer gute Korrepetitoren, die einen da unterstützen, nachher vielleicht auch diesen Meisterkurs begleiten und das Endkonzert dann auch noch begleiten. Aber mit so einem Orchester zu arbeiten, ist dann nochmal eine ganz besondere Erfahrung.
Also da sprichst du was an und das ist ja hier in dem Brescia Festival tatsächlich auch so. Es gibt jede Woche, also das läuft jetzt 3 Monate lang, sind immer wochenweise quasi, die wechseln die Kurse und es gibt jeden Freitag ein Orchesterkonzert, für das man sich zwar qualifizieren muss und es ist tatsächlich richtig als Wettbewerb aufgebaut, Aber man kann sich eben qualifizieren und dann kann man mit einem wirklich sehr guten Orchester und ein kleineres Orchester, aber alles dabei, was es braucht. Gestern hatte ich eine Studentin dabei mit 200 und also es ist nicht an den Woodwinds gespart worden. Also kann man da ein Orchesterkonzert spielen, auch ein sehr angenehmer, netter Dirigent, der sein Fach wirklich versteht, der da die jungen Leute auch, ja, trotz Nervosität wirklich wunderbar durch die Stücke geleitet. Und das ist doch wirklich eine ganz tolle Sache.
Das Interessanteste für mich war noch, so große Leute kennenzulernen wie Kurt Moll oder Peter Schreier. Das waren eben auch nochmal, obwohl die eben leider nicht so viel zu sagen hatten, wie ich mir das gewünscht hätte. Also da habe ich auch eher von den passiven Zuhörern mehr gelernt, was sie noch an anderen rumgedoktert haben, als was sie da an mir dann gefunden haben in dem Moment oder. Ja, oder Ebert Büchner damals, der fragte mich dann auch, und hast du irgendwelche Probleme? Oder Manfred Schenk, die waren dann irgendwie so schnell mit was zufrieden. Und ich war natürlich im ersten Moment auch zufrieden, weil ich dachte, ja, wenn so gestandene Sänger mir sagen, läuft alles,
Ja,
weil ich ja
klar,
immer so jung
dann.
war für die Verhältnisse, wo ich dann schon war, ist ja toll, dann freut man sich erstmal im ersten Moment und sagt dann nicht, ja, dann suche ich noch in irgendeiner Suppe. Aber als ich dann zu Frau Hammeri oder anderen Leuten gegangen bin, da habe ich wirklich dann konkret nach Fehlern gesucht oder die Aufdeckung von Fehlern, damit man ja weiterkommt. Und schlussendlich muss ich sagen, dass mich der Kurs von Frau Hammeri, glaube ich, auch ins Engagement geführt hat, weil mich das nochmal wirklich eine Stufe weitergebracht hat als das, was ich schon im Opernstudio engagiert, aber auch bei meinem Lehrer auf der Hochschule lernen konnte.
Das ist ja wirklich, also das muss man ja rot einkästeln. Ein großartiger Gruß an Frau Hammeri, leider unbekannterweise, muss ich in meinem Fall sagen. Wenn man sowas über einen Kurs sagen kann, das ist ja wirklich wahnsinnig schön. Ich
Ist
habe eben
natürlich
die.
auch eine fordernde Person gewesen, ne? Und da können wir auch gleich mal zu diesen Geschichten kommen, wie so Meisterkurse insgesamt sind, ja. Also sie hat nicht vorgesungen, sie hat, wenn überhaupt, nur markiert, was ich auch interessant fand. Also niemand konnte irgendwas nachmachen, ne? Was du vorhin erzählt
Aha.
hast, ne? Mit denen einfach nur die große Sängerin kopieren. Das war nicht. Und es war sehr streng und man kriegt auch gleich gesagt, was nicht läuft. Und ja, das hat mich einfach nach vorne getrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, wie es ist. Ne? Also nur eben Streicheleinheiten halten ist manchmal auch gut, man braucht man auch in manchen Phasen seines Lebens. Aber ja, so Meisterkurse sind ja per se eher dafür da, deswegen sind sie auch so anstrengend, dass man Fehler aufdeckt.
Und man muss aber halt ja auch sagen, da die meisten Meisterkurse, also zumindest sehr, sehr häufig Coram Publico stattfinden, je größer der Name, desto mehr Publikum ist da. Also ich, wie gesagt, ich erinnere mich an den wunderbaren Meisterkurs von Herrn Quasthoff in Verbier. Da sind richtig Zuschauer dabei. Dann ist es natürlich für den jungen Sänger nochmal eine andere, für den alten Sänger wäre es wahrscheinlich auch schwierig. Nochmal eine ganz andere Herausforderung, sich dann coram publico so bis auf die Unterhosen ausziehen zu lassen manchmal. Aber es ist eben das Notwendige. Es war ganz lustig. Wir haben Ruth Cisack natürlich dann belatschert bei Kaffee und Kuchen und beim Mittagessen und haben sie natürlich gefragt, also Emma Kirkby natürlich auch. Und wir haben sie gefragt, ob sie jemals einen Kurs bei Frau Schwarzkopf gemacht hätte. Und sie sagte, nein, das hätte sie sich nicht angetan, sie hätte nur passiv gehört. Und man liest ja in der Biografie von René Fleming nach, dass sie, glaube ich, 2 Jahre gebraucht hätte, um sich von dem Kurs zu erholen. Jetzt muss ich sagen, also ich hätte Frau Schwarzkopf noch kennen können, aber ich habe mir eine ganze Menge Masterclasses mit ihr angeschaut und muss sagen, in aller Regel finde ich sie gar nicht so schlimm, also im Sinne von schlimm, schlimm, sondern sie ist halt auch eben wahnsinnig fordernd. Also ich erinnere mich an eine Masterclass, da doktert sie eine Dreiviertelstunde an einer Sängerin mit der Pamina-Arie herum und man denkt sich, also die singt die Pamina das allererste Mal, schwere Arie, und man denkt sich, oh, ist doch alles schon ganz prima, ja. Und dann findet aber Frau Schwarzkopf Dinge und lockt da auch Farben heraus. Und zum Schluss versteigt sie sich sogar zu der Bemerkung, dass sie sich freut darauf, diese junge, ich glaube, russische Sängerin eines Tages in dieser Partie zu hören oder bald in dieser Partie zu hören. Also das ist ausgesprochen wertschätzend sogar, aber wie gesagt, knüppeldick eine Dreiviertelstunde. Und das muss man halt eben auch aushalten. Also man sieht es dann eigentlich ganz gut bei diesen Masterclasses, wer das aushalten kann und wer das eben nicht aushalten kann.
Ich beziehe mich jetzt mal nur auf Frau Hammeri. Da muss ich sagen, sie war eben auch sehr wertschätzend oder hat das Wertschätzende oder das Positive versucht, aus dir herauszulocken. Ich war eher ein Softie, möchte ich mal sagen, in dieser Zeit auch auf jeden Fall. Und sie hat gesagt, Mensch, ich brauche deinen Machismo, wenn ich eben ein Don Giovanni darstellen möchte und so weiter. Ich brauche diesen Machismo und du bist doch ein schöner Mann und so weiter. Und das hatte mir bisher noch niemand gesagt, muss man auch sagen. Ja, also sie hat
doch,
mich
du bist ein schöner Mann, Daniel. Also das würde ich jetzt an dieser Stelle total unterschreiben.
Also das hat mich auf jeden Fall irgendwie in eine Richtung getrieben. Also herzlichen Dank auch für die Blumen. Und das hat mir ja wirklich was gebracht, auch für spätere Auftritte, die ja dann kamen und wo man ja einen Macho eben dann darstellen soll oder diese toxische Männlichkeit, von der wir heute alle reden, ja. Aber die muss man ja auch irgendwie im Repertoire haben und die hatte ich nicht. Und für Singen ist es manchmal gar nicht so schlecht, wirklich so sich in Positur stellen zu können.
Du sagst es genau. Das hat ja was mit Haltung, das hat ja was mit Körperspannung zu tun. Und unser lieber Freund Thomas Heyer, der sagt immer, tiefenentspannt kann man keine Butterfly singen. Aber man kann eben auch nichts anderes singen. Also ich komme jetzt da gerade aus dieser Arbeit. Ich habe nicht an Butterfly gearbeitet, sondern an Cherubinen. Und ich habe an Norina gearbeitet. Aber auch da, wenn die Körperspannung nicht da ist, mir fällt da nur das schöne Wort von Audrey Hepburn in My Fair Lady ein, lauf oder ich streue dir Pfeffer in den Arsch. Und das braucht es eben manchmal einfach auch. Also natürlich, die Franziska Martinsen-Lohmann sagt, also schreibt ein ganzes Buch voll, der wissende Sänger, über perfekte Balance zwischen Spannung und Entspannung. Aber genau darum geht's ja eigentlich die ganze Zeit beim Singen. Wie viel ist nötig? Wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig? Aber zu wenig ist eben einfach auch zu wenig und extrem ungesund für die Stimme und für den Ausdruck sowieso. Und insofern passen solche Sachen wie Machismo oder ich behelfe mir dann sowas mit wie eine gesunde Arroganz oder einfach so eine Freude am Spiel. Ja, das muss in den Körper hinein. Und da gibt es 100.000 Worte und Wege, wie man das in den Körper hineinlegen kann. Aber ja, schön, dass sie da dein Machismo geweckt hat.
Geht um ein gesundes Spannungsverhältnis, ne?
Ja.
Passend zu unserer letzten gemeinsamen Gästin muss ich sagen, dass ich bei Charlotte Lehmann zum Beispiel auch was gelernt habe, eben über Phrasierungen bei Mozart oder diese Vorhalte, die man eben anders auflöst jetzt in der neuen Art. Und das fand ich auch furchtbar interessant.
Ich habe auch mal einen Kurs vor Urzeiten bei Frau Lehmann gemacht. Und was ich dann wirklich auch sehr spannend fand, war, sie reiste ja immer mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann Ernst Wurkontwick, der uns über die Musikkinesiologie immer erzählte. Ich war damals relativ jung, das hat sich mir auch eigentlich erst später erschlossen, wie wertvoll das ist, dass man selbst als nur relativ hörender Sänger, was ja, wie wir wissen, gar nicht so schlecht ist, weil verstimmte Orchester, verstimmte Klaviere, was weiß ich, da kann man sich dann ganz prima drauf einstellen, aber dass man eben auch da ein ziemlich gutes relatives Gehör als, ja, also man spürt ja die Töne in der Kehle, wo die sitzen. Und er sagte, ich habe das natürlich total vergessen, aber er sagte, ich glaube, dass wir im Laufe unserer Studien so in der Mittellage bis zu 1 Million Mal an demselben Ton vorbeikommen. Und natürlich sollte der dann sitzen. Und ich weiß nicht, das geht dir wahrscheinlich auch so. Arien, die du rauf und runter, Rosina kann ich immer auf dem richtigen Ton anfangen, Pamina kann ich immer auf dem richtigen Ton, Susanna wird nie der falsche Ton sein, egal wie erkältet ich bin oder so. Das ist immer
sein absolutes Gefühl, was sich dann ausbildet, ne, mit der Zeit.
Genau. Und was ich bei Frau Lehmann auch sehr schön fand, war, wie gesagt, dieses Wissen um die Verzierungen bei Mozart. Das tatsächlich habe ich damals auch mitgenommen. Und was ich als ganz wirklich blutjunge Sängerin, ich war, glaube ich, 20 oder 21, mitgenommen habe, war erstmal überhaupt den Takt mit in den Körper zu nehmen. Also man musste bei ihr immer stehen und dirigieren, was natürlich problematisch werden kann, wenn es zu einem Manierismus wird. Aber ich fand es damals gut. Für mich war es wirklich sehr schön. Das hat die Stimme dann einfach auch körperhafter gemacht.
Für manche ist es auch total wichtig, erstmal zu wissen, in welchem Takt singe ich denn überhaupt. Ja, 3/4, 2/4, 6/8, was auch immer. Ne? Und plötzlich kriegt man ein Gefühl dafür, wo sind die schweren Zählzeiten, wo befinde ich mich im Takt? Und dann, das macht einen auch sicherer.
Da kann man sogar noch, wie soll ich sagen, als Alte was lernen. Wir hatten jetzt wieder, wie vorletztes Jahr auch schon, einen sensationellen Korrepetitor. Also der andere Korrepetitor letztes Jahr war auch sehr gut. Er hat sich aber nicht so viel in den Kurs eingebracht. Ich hatte eben eine dramatische Sopranistin dabei, die Adriana Lecouvreur und Turandot und also nicht Turandot, Liu und Mimi gesungen hat. Und das sind ja alles Partien, die ich nicht gesungen habe. Die kenne ich halt vom Hörensagen. Als es dann mal lief, also ich habe natürlich ein bisschen technisch gearbeitet, aber wenn es dann lief, habe ich gesagt, so, und jetzt fragen wir hier Alessandro, weil der kann dir da noch viel, viel mehr sagen. Und das war super spannend, was er ihr zum Beispiel gesagt hat für Mimi, dass sie das auf 8 Zählzeiten singen soll. Und also habe auch ich noch ganz schön viel gelernt, habe da fleißig mitgeschrieben, wenn er mit ihr am Text oder eben an, ja, Phrasierungen, super schön fand ich. Also das kam nicht von ihm, aber das konnte ich dann dazu beitragen. Er verlangte dann bei diesen großen lyrischen italienischen Partien sehr, sehr, sehr breites Legato, also noch viel breiteres Legato als wir, also ich fordere ja auch Legato ein, aber dass er sagt, dass man im Grunde fast die Konsonanten schon hört, aber super, super, super spät bringt. Und das spiegelt sich ja auch in dem Ponticello-Denken der alten Italiener wieder. Also, dass man sich so vorstellt, es ist kein Portamento, ich schleife nicht in den neuen Ton hinein, aber der alte muss quasi wie noch da sein, wenn ich den neuen schon singe. Ponticello heißt kleine Brücke. Also, dass man wirklich dauernd kleine Brücken schlägt. Das war toll.
Dieses sehr, sehr genaue Legato ist eben auch wichtig und spiegelt sich ja in der italienischen Sprache einfach wieder. Das muss man als Deutscher dann erstmal überhaupt verstehen, dass man da nicht von Konsonant zu Konsonant, sondern von Vokal zu Vokal denkt. Und ja, das kann einem dann da mitgegeben werden, ne? Also Kaugummi hat, wir haben uns mal Dirigenten gesagt aus Italien oder Nutella. Ja, was könnte es Schöneres
Ja,
geben?
absolut. Ich meine, das ist natürlich was, was man nicht in 4 Tagen Masterclass irgendwie in einem fremden Land lernen kann. Aber man kann quasi eine Idee mitbekommen. Ich weiß noch, wie meine Professorin damals von der Santa Cecilia, Professoressa Rebecca Berg, die mich wirklich getriezt hat, die ja eigentlich Amerikanerin war, aber ja, natürlich irgendwie seit 20 Jahren im Land lebte und die mich getriezt hat mit italienischen E. Nein, jetzt ist es zu offen. Nein, jetzt ist es zu geschlossen. Das hat die ungefähr ein paar, also bestimmt irgendwie 3, 4 Monate gemacht. Und hier soll es dann sozusagen nach 4 Tagen gehen.
Ja.
Aber man kann natürlich, also das muss man auch immer, das habe ich gestern, wir hatten natürlich einen sehr schönen Ausklang nach dem wunderbaren Konzert. Und das habe ich gestern einfach auch nochmal gesagt. Ich persönlich liebe diese Arbeit. Also ich liebe es, Kurse zu geben, weil ich einfach finde, man kann in so wahnsinnig komprimierter Zeit was anschieben. Aber man muss natürlich schon sagen, Kurse sind immer quasi in Anführungszeichen nur für Impulse da. Also das Lernen geht kontinuierlich. Aber dadurch, dass man eben natürlich auch am selben Ort ist, also viele Kurse finden ja auch tatsächlich in so Instituten statt, wo man dann auch isst und schläft. Das ist jetzt hier in Brescia nicht der Fall, aber es findet alles in der sehr, sehr schönen italienischen, lombardischen Innenstadt von Brescia statt. Also man isst auch schnell, man trifft sich auch schnell und dann geht man natürlich irgendwie hinterher noch was trinken. Also was analkoholisches Trinken, ganz, ganz wichtig. Haben wir jetzt die ganze Woche ganz brav gemacht. Und dann redet man natürlich und bleibt einfach auch in der Materie drin.
Es gibt einen intensiven Austausch, ne, sowohl zwischen den Sängern untereinander als auch zwischen dem Lehrer und den Sängern. Das, ja, das bringt einen dann auch noch mal schneller nach vorne und kann diese Zeit so wahnsinnig komprimiert erscheinen lassen. Und deswegen kann man da so viel von mitnehmen von Meisterkursen. Was
Ja,
mich
definitiv.
zu den Gründen für den Besuch eines Meisterkurses bringt. Also, da gibt es ja wirklich verschiedene, ne? Also entweder ich will was lernen, manchmal ist aber auch so, man möchte den Namen irgendwie mitnehmen von den Leuten und das auf seinen wunderbaren Lebenslauf schreiben können und erhofft sich davon einen Karriereschub. Und ich bin mal
Ja,
zu
und
jemandem gegangen und das ist auch der wunderbare Lehrer von Thomas Heyer, wo ich mir einen Karriereschub erhofft habe, aber tatsächlich einen Technikschub bekommen habe oder eher die Freude am Singen wiedergefunden habe, nämlich bei dem Reinhard Leisenheimer, was unser gemeinsamer Lehrer ist, der lange Zeit Professor in Köln war, auch viel mit Kurt Moll zusammen Meisterkurse gegeben hat, wo die sich gut ergänzt haben. Aber der hat mir wirklich diese Freude, die man am Singen haben kann, vermittelt und nicht nur, wir suchen jetzt technisch und frickeln, sondern wirklich sowas, wo man denkt, ach so haben wunderlich und prei gesungen, so von der Leber weg, sag ich mal, ne?
ja,
Und mit dieser
ja.
unglaublichen Freude und Intensität.
Das bin ich gestern auch gefragt worden, also über so Leute wie Quaastorf, Hampson oder Fassbender, die ich alle in Kursen beobachten durfte. Also wie so Leute arbeiten. Und dann habe ich eben auch gesagt, naja, eigentlich geht man zu so einem Meisterkurs, das heißt ja Meisterkurs, hin, wenn man technisch schon sehr sicher im Sattel sitzt, um sich eigentlich von den Meistern zeigen zu lassen, wie die Musik funktioniert. Meine Erfahrung war aber eigentlich bei allen Kursen, ob ich sie nun selber aktiv gemacht habe oder ob ich passiv dabei saß, dass es ganz oft auch eine Frau Fassbender nochmal in die Ärmel hochkrempeln musste und in die Niederungen der Technik einsteigen musste. Einfach weil viele Dinge eben ja dann vielleicht doch noch nicht so ganz klar waren und man natürlich einfach nicht ohne Technik Meisterschaft erringen kann. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es geht genau auch um das sich reimachen, eben frisch von der Leber weg. Da kann man, finde ich, auch sowohl von den Professoren als auch von versierten Korrepetitoren ganz, ganz viel mitnehmen. Mir ist das so gegangen, dass ich teilweise bei Kursen ja fast besser mit den Korrepetitoren gearbeitet habe und fast da mehr rausgenommen habe an, du musst das so machen, da geht die Linie hin, als dann eigentlich von der jeweiligen Sängerin oder dem Sänger. Auf eine Sache würde ich aber total gerne auch noch Bezug nehmen, dass große Namen in der Vita haben. Das ist natürlich total wichtig. Und ich finde, da gibt es jetzt halt so einen Trend, die Hochschulen überbieten sich, große Namen einzuladen. Und ich finde das an sich eine ziemlich gute Sache, weil es natürlich eine tolle Förderung ist. Also ich glaube, du und ich, wir haben viel, viel Geld in unsere Meisterklassen versenkt.
Investiert, sagen wir es so, investiert. Manchmal hat man auch das Gefühl, man hätte was versenkt. Das will ich zugeben, aber meistens hat man doch irgendwas mitgenommen. Und sei es auf die lange Bahn.
Das hast du wunderschön gesagt. Wir wissen ja, es gibt keine schlechten Lehrer. Insofern hast du vollkommen recht. Ich korrigiere mich da ausdrücklich, investiert. Und heutzutage ist es tatsächlich so, da wird es ja oft von den Hochschulen angeboten und da kommt dann wirklich das Who is Who, also was weiß ich, da wird Andreas Scholl aufgeboten oder eben Brigitte Fassbender oder so. Und ich denke mir, das ist toll, aber das sollte natürlich auch einer Elite von Studenten vorbehalten sein, weil sonst natürlich einfach dieses Meisterklassenwesen, also wie gesagt, du weißt das auch, man schickt dann ein Recording ein oder man singt, es gibt eine Audition vorneweg, damit man dann bei diesen großen Namen irgendwie mit dabei ist. Also ich habe es einfach schon gesehen, dass halt dann die Gesangsprofessoren selber aus ihrer Klasse dann aussuchen und man sich dann, man als Gasthörer da drin sitzt und sich denkt, ja, also bei, was weiß ich, diesen drei Studenten kann ich das total verstehen, die sollten sowas unbedingt angeboten kriegen, aber diese 7 oder 8 Studenten, die sind vielleicht noch nicht so weit.
Aber wann wären sie dann da so weit, ist auch die Frage, ne? Also muss man sich dann durch die Niederungen erst kämpfen, damit man bei so einem großen Namen mitmachen kann, aber ist auch klar, man hat dann den Namen, aber man hat ja vielleicht überhaupt nichts mitgenommen davon, weil du sagst, man hatte die technische Versiertheit gar nicht dazu, ja. Und hat dann und gibt was vor, was vielleicht gar nicht so ist, dass man nämlich meisterlich gesungen hätte.
Gut, ja, und das weiß man nicht, und das finde ich tatsächlich manchmal ein bisschen problematisch.
Also ich sag mal sowas, Fischer Dieskau zum Beispiel, der hat ja so viele Kurse gegeben, dass ich einfach keinen Bariton kenne um mich herum, der nicht Fischer Dieskau in seinem Lebenslauf irgendwie hat. Weil irgendwann ist jeder mal zum Zug gekommen, habe ich das Gefühl. Ne?
Ja, aber ich kenne auch einen wirklich wunderbaren Bariton, der ganz enttäuscht nach Hause gefahren ist nach 2 Tagen.
Die Enttäuschung, bei dem habe ich schon ganz viel gehört, muss ich sagen. Auch bei großen Namen ist die Enttäuschung manchmal so groß, weil man denkt eben auch, die haben die Zauberpille. Und dann hörst du nur, ja, mach den Mund auf, zeig die Zähne und dann raus. Ah ja, danke für, ja. Die 1000 Euro habe ich gerne investiert für diesen Tipp. Ja. Investiert, ne, nochmal investiert.
Nochmal investiert.
Was haben wir denn für einen schönen Hörtipp?
Hörtipp der Woche.
Kurt Moll zum Beispiel, muss ich sagen, den habe ich ja auch live gesehen in Duisburg, wo ich da auch engagiert war. Und den muss man sich unbedingt anhören als Sarastro. Da weiß man, wie es geht. Und da hört man aber auch die Freude, die auch dieser Mensch hatte am Singen.
Und ich finde, von Ruth Ziesack muss man sich unbedingt die Nixe Binsefuß Mörike Wolf anhören. Das ist einfach zauberhaft.
Und dann möchte ich noch empfehlen, William Matteuzzi. Bei dem habe ich einen Meisterkurs gemacht, speziell für Koloraturen bei Rossini. Und das hat er ganz großartig beigebracht, weil er das selber sehr, sehr gut konnte und ist auch Rossini-Spezialist gewesen. Und unbedingt mal anhören, da gibt es bei Naxos verschiedene Aufnahmen. Die Geschwindigkeit, mit der Koloraturen singen kann, ist enorm und alles von Zwerchfell aus gesteuert. Und das hat er uns versucht beizubringen. Irre. Profitiere ich noch heute von.
Ja, wie cool. Sehr cool.
Das war der Podcast Der gute Ton. Danke fürs Zuhören.